Es ist Mittwoch, der 22. April 2020. Das Robert-Koch-Institut vermeldet 145.694 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Deutschland. Das sind 2.237 mehr als noch am Vortag. Ihr hört unter Quarantäne den Pandemie-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und Deutschland spricht natürlich über diese Zahlen. Deutschland hat seit einigen Tagen aber auch ein neues Gesprächsthema, nämlich Schweden. Dort geht man mit dieser Krise ein wenig anders um. Manche sagen vorbildhaft, manche sagen gefährlich. Schweden setzt auf Vernunft statt auf Verbote. Wie das im Land selbst ankommt, darüber möchten wir sprechen mit Johanna Trusch, die in Deutschland aufgewachsen ist, seit 2010 allerdings in Schweden lebt, dort als Allgemeinmedizinerin arbeitet, in Göteborg wohnt und das als kleiner Disclaimer mir deshalb bekannt ist, weil sie die Cousine meiner Frau ist. Das heißt, wir werden uns duzen in dem Gespräch, das nun folgt nach dem kleinen Jingle. Bis dann. Johanna, wer ist denn jetzt eigentlich verrückt geworden? Die Schweden oder der Rest der Welt, der sich einsperrt? Die leichteste Frage zum Anfang gleich mal.
Ja, also ich würde mal sagen, das können wir jetzt zurzeit noch gar nicht so sagen, weil wir das wahrscheinlich die schlauste Art, diese Krise zu bewältigen, wird wahrscheinlich erst in... Also das Fazit werden wir erst später haben, ja, wenn wir sie überstanden haben.
Ja. Wenn du einen Tipp abgeben würdest, müsstest, oder ist dir das zu heikel? Also, würde mir tatsächlich auch schwer fallen. Also ich.
Ich bin dafür zu groß, also zu wenig Fachmann, als dass ich mich traue, da was also eine Prognose zu geben. Aber was ich sozusagen sagen kann, ist, dass ich als in Schweden Lebende sozusagen schon den Institutionen, die sozusagen mit Gesundheit und sozusagen für die Maßnahmen sozusagen verantwortlich sind, dass ich denen vertraue und auch sozusagen das Gefühl habe, dass die Arbeit, die sie machen, vernünftig ist.
Damit bist du sehr repräsentativ, glaube ich, ne? Das ist ja alle Schweden. Also ich habe gelesen hier, dass drei von vier Schweden hinter dem Kurs des Staatsepidemiologen Anders Tegnell, wenn ich ihn richtig ausspreche, genau, wenn nicht, verbesserst du mich, stehen.
Genau, also ich würde auch sagen, dass ein Großteil der Schweden sozusagen hinter, also mal eine Sache vorweg, ich würde sagen, Anders Tegnell ist jetzt sozusagen so ins Rampenlicht gesetzt und wurde ja auch sozusagen in den deutschen Medien, also jetzt der Artikel in der Süddeutschen, mit Gott gleichgesetzt. Ja. Ich würde das ein bisschen extrem finden eigentlich, weil also er ist Mitarbeiter dieses Instituts und ist natürlich eigentlich nur ein Repräsentant von mehreren, also ich glaube, es sind mehrere hundert arbeitende Fachleute, die sozusagen gemeinsam Richtlinien formulieren und die aktuelle Lage kontrollieren und gucken. Und er ist ja sozusagen dann nur der Repräsentant, der auf dem Pressetreff sozusagen die neuen Maßgaben vorgibt oder die neue Information erzählt, sodass ich eigentlich gar nicht finde, dass man ihn so als Person an sich jetzt so huldigen muss. Oder
ja, aber das ist so. das ist ein Phänomen dieser Zeit irgendwie. Das ist ja, in Deutschland mit Herrn Drosten ähnlich. Es sehnen sich alle so ein bisschen nach dem einen oder der einen, der dies allen anderen erklärt. Ist wahrscheinlich auch verständlich in so einer Zeit, wo vieles so ungewiss ist.
Genau, wo sozusagen die Unruhe und die Angst wahrscheinlich übernimmt und dann braucht man sozusagen Personen, denen man glaubt, um sozusagen seine Angst gering zu halten. Ja. Aber ich würde sozusagen mich jetzt da nicht so anschließen und sagen, ich mache, also Anders Tindall ist mein Retter, sondern ich würde eher sagen, die Institution und die Forschung, die in den großen Instituten betrieben wird, ist eine, der ich vertrauen kann. Also zumindest mehr, als wenn ich jetzt sozusagen an andere, also ich würde jetzt Donald Trump nicht so glauben.
Ich auch nicht. Das vereint uns und hoffentlich auch einen Großteil der Menschheit.
Ja. So, aber ich würde sozusagen, und es, man muss auch dazu sagen, es gibt in Schweden auch viele Leute, die sozusagen die schwedischen Maßnahmen zu locker finden. Also es ist nicht so, dass alle Schweden da dem Wohlwollen zugewandt sind. Es gibt auch viel Kritik, die da genannt wird, und es wird auch viel auf Europa geguckt und die anderen Länder. Aber ich gehöre dazu, dass ich sage, dass das, was da beschlossen wird und die Maßnahmen, die getroffen wurden, da kann ich schon dahinter stehen und habe jetzt nicht Angst für meine familiäre Situation oder meine Situation als Bürger in diesem Land. So.
Ja, du hast diese Unsicherheit angesprochen, die aufgekommen ist. Und in Deutschland gibt es das natürlich auch. Und es blickt jetzt plötzlich das ganze Land auch nach Schweden. Also es wir wollen es gleich mal ein bisschen skizzieren, wie die ganze Sache in Schweden gehandhabt wird. Ich lese dir noch, wenn man einfach mal Schweden, habe ich jetzt gerade als Vorbereitung auf dieses Gespräch, als hervorragende Recherche, habe ich Schweden gegoogelt. Und da kommen dann zwei Überschriften aus den letzten 4 Stunden. Eine heißt Schweden gegen den Rest der Welt beim Kampf gegen Corona. Und die andere heißt Schweden riskiert im laschen Kampf gegen das Virus alles. Erklär mal kurz, also in Deutschland, das kriegst du ja natürlich auch mit, in Deutschland kam es relativ schnell zu relativ großen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Also Haus am besten nur noch verlassen, wenn entweder auf dem Weg in die Arbeit oder zum Einkauf, Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen, alles, was als nicht systemrelevant im Handel betrachtet wurde, geschlossen. Das heißt, Friseure, Kneipen und sonstige Dinge. Kneipen dürfen noch To-Go machen, aber keine Gäste mehr empfangen. Wie hat Schweden darauf reagiert? Es gab tatsächlich das letzte Mal, bevor jetzt Schweden so hip geworden ist hier in der deutschen Diskussion, habe ich das letzte Mal mitbekommen, dass in diesem Skigebiet in Åre, heißt das, glaube ich, noch die großen Après-Ski-Partys gefeiert wurden, als hier schon alle so im Panikmodus waren. Ja. Erklär mal, wie bei euch in Schweden dieses Virus angekommen ist, also so in der gesellschaftlichen Betrachtung und welche Maßnahmen dann ergriffen wurden.
Ja. Ja. Also man muss zum einen sagen, dass man hier von Empfehlungen spricht, die sozusagen, also wir haben wenig Verbote, wir haben mehr Empfehlungen, die sozusagen, du sollst sozusagen als mitdenkender Bürger bestimmte Richtlinien einhalten, um sozusagen die Katastrophe zu verhindern, beziehungsweise das Krankenhaus und die Intensivstationen zu entlasten. Und zu diesen Richtlinien und Empfehlungen, also gehört vor allem Hygienemaßnahmen, also Hände waschen, wenn du krank bist oder Erkältungssymptome hast, die auf Coronavirus hinweisen könnten, dass du zu Hause bleibst und dich isolierst, dass ältere Menschen, die oder kranke Menschen, die der Riskgruppe angehören, dass die sozusagen sich extra genauer, also noch mehr isolieren als jetzt ich als Nicht-Risikogruppe sozusagen, dass man sozusagen ältere Menschen in den Altersheimen nicht besucht und dass halt bestimmte größere Gruppen sich nicht mehr treffen dürfen, also sportliche Events, kulturelle Events, Konzerte, Kino, ist im Moment nicht.
Okay, ist tatsächlich auch verboten dann? Oder? Also Kino ist dann auch...
Na, ich glaube, ich glaube nicht, dass sozusagen die Polizei kommt und dir einen Strafzettel gibt, dass du im Kino bist.
Okay.
Aber es ist einfach keine Kinovorführung im Programm. Also
okay.
Du kannst ins Kino gehen, aber da ist nichts.
Okay.
Genauso wie es gab jetzt sozusagen eine interessante. Man hatte Angst, dass sozusagen, weil Stockholm ist ja wirklich die Hauptregion, in der die meisten Fälle beschrieben sind.
Ja.
Und man hatte zum Beispiel Angst jetzt über die Osterferien. Was machen wir mit den Stockholmern, die ihren Skiurlaub in Ore zum Beispiel gebucht haben,
ja,
und dahin fahren und jetzt sozusagen mehr ländliche Regionen des Landes anstecken können. Und da gab es dann den politischen Beschluss, alle Skilifte werden geschlossen, sodass es sozusagen gar kein richtiges Interesse gab, dass die Skifahrer, die Osterferien hatten, da angereist sind. Und man hat dann auch im Nachhinein gesehen, dass sozusagen der Reiseverkehr über die Osterferien bis zu 90% wirklich vermindert war im Vergleich zu den anderen Jahren. Sodass man sich sozusagen man hat sozusagen die Auflage, sich anständig und mitmenschlich zu verhalten. Aber man spricht halt nicht von Verboten und Strafen, die aufgelegt werden. Das würde ich sagen, ist der Unterschied so ein bisschen.
Ja. Aber sind die Schweden dann die besseren Menschen einfach, weil die sich an all diese Dinge halten, ohne dass es Verbote braucht, während die Deutschen sofort sich auch in Kinosäle setzen würden, in denen zwar keine Vorstellung läuft, aber sie sitzen halt zusammen im Kinosaal, wie sie es gewohnt sind seit Jahren.
Schwierige Frage, das zu beantworten. Also ich würde schon... Ich würde schon denken, also ein wichtiger Faktor ist bestimmt, dass wir ein relativ kleines Land sind im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, dass es sozusagen leichter ist, also jetzt ungefähr 10 Millionen Menschen können sich sozusagen besser, ich würde sagen, die kann man leichter führen, als man jetzt irgendwie ein großes Land wie Italien oder Spanien oder Deutschland also ich glaube, man und das ist sozusagen ein Faktor, wir sind weniger Menschen, würde ich sagen.
Ja, plus 23 Einwohner pro Quadratkilometer, habe ich gelesen, während es in Deutschland 232 sind, zumindest wenn man Wikipedia glauben darf.
Und dann glaube ich aber auch, dass man sozusagen, also was mir aufgefallen ist, und das ist mir schon aufgefallen, bevor ich sozusagen mit Corona konfrontiert wurde, bei meinem Umzug in dieses Land nach Schweden, dass man sozusagen, wenn man zum Beispiel in einer Kassenschlange ansteht, dann ist es sozusagen eine unausgesprochene Sünde, an dieser Schlange vorbeizugehen und sich vorzudrängeln, auch wenn man den besten Freund an erster Stelle in der Schlange kennt.
Okay.
Würde man ja sozusagen in Deutschland oder so habe ich auch gemacht.
Sofort.
Wenn meine Freundin ganz vorne an der Kasse steht und ich habe ein Eis, dann würde ich mich an der Schlange vorbeidrängen und sagen, hey, ich kenne dich doch, kannst du mein Eis mitbezahlen oder so. Und das ist sozusagen das macht man hier einfach nicht. Es gibt sozusagen Verhaltensregeln, an die hält man sich, ohne dass es sozusagen direkt ein Verbot, ein ausgesprochenes Verbot ist. Und zum Beispiel auch, das fand ich damals auch beeindruckend, ich glaube, es ist noch so, es war aber so, dass du zum Beispiel das rote Licht der Ampel ist sozusagen, es ist dir nicht verboten, über die Straße zu gehen, sondern es ist dir empfohlen, zu warten. Und das ist ja auch wieder ähnlich zu sehen, ne? wie man jetzt sozusagen Corona behandelt, sozusagen.
Ja. Wie erklärst du dir das? Hast du dich auf die Suche nach historischen Gründen für dieses Verhaltensmuster begeben? Wahrscheinlich nicht, aber hast du eine Erklärung dafür, warum die Schweden so sind?
Ich weiß nicht, ob das skandinavische Klima und die Freizügigkeit des du hast ja eine Weite in deinem Land, also du musst dich ja sozusagen niemandem aufdrängen, weil es gibt genug Platz und du kannst irgendwie, und du hast sozusagen die Grundstruktur einer einer Demokratie, die sozusagen früher zumindest in die sozialistische Richtung ging, weiß ich nicht, ob das sozusagen kulturell da, ob man das damit erklären kann, aber weiß ich nicht. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Es sind Spekulationen,
die ich Sind die Schweden sehr stolz auf sich gerade? Ich habe auch in diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass das Expressen geschrieben hat, dass Schweden im April 2020 das freieste Land der Welt sei. Nehmen das die Schweden so für sich wahr? Also sind sie ein bisschen stolz auf ihren Weg?
Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Charakterzug. Man ist, glaube ich, eher bescheiden. Man würde jetzt nicht stolz sein. Man ist, glaube ich, glücklich darüber, dass man nicht im Lockdown leben muss und dass man sich noch relativ frei bewegen kann und dass die Schulen noch offen sind, oder die Grundschulen und Kindergärten sind ja noch offen, die Gymnasien sind ja auch zu und Universitäten sind auch geschlossen. Mhm. Aber ich würde sagen, Ich würde nicht sagen, dass man stolz ist, weil das weiß man ja auch noch nicht. Man hat natürlich auch ein bisschen Angst in sich und denkt, oh Gott, was ist, wenn unsere Strategie nicht die richtige ist und wir sozusagen doch ganz viele Fälle bekommen und einfach noch vor der Katastrophe uns befinden, zeitlich sozusagen. Hm. Sodass ich glaube, dass, also man könnte sagen, in ein paar Jahren, wenn wir das Ganze auswerten, und man sieht sozusagen, dass wir mit relativ freien Maßnahmen gut unter der Kurve geblieben sind, sozusagen, dann könnte man sozusagen sagen, wir sind stolz, wie das sozusagen gehandhabt wurde. Ja. Aber ich glaube, es ist noch zu früh. Ja.
Wie ist es in der Großstadt? Göteborg ist ungefähr ein bisschen größer als Nürnberg.
600.000 Einwohner im Zentrum ungefähr, ja.
Wie ist das? Wir haben am Tag, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, telefoniert, da warst du gerade beim Optiker. Da gehe ich mal davon aus, dass es in der Innenstadt ist. Wie sieht es da aus? In Nürnberg ist es so, dass du wirklich immer noch, auch weil einfach keine Geschäfte offen haben, ich war heute in der Innenstadt, weil ich zum Arzttermin musste und zu einem beruflichen Termin, und es fühlt sich immer so ein bisschen an wie Sonntag, also wie früher der Sonntag. Es sind zwei, drei Fußgänger unterwegs und das war's. Wie ist es bei euch? Halten sich die Leute wirklich dran oder sind, bei uns darf man sich seit Montag wieder mit einem Menschen in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel treffen, so absurd das klingt, der nicht dem eigenen Hausstand angehört. Ja. Wie ist das bei euch? Also sieht man größere Gruppen oder?
Also es ist so, es wird, also wenn ich jetzt sage, das Göteborger Stadtbild ist nicht so leergefegt, wie ich mir jetzt gerade Nürnberg vorstelle, wie du es beschreibst.
Ja, Strohballen.
Man sieht Leute auf der Straße, aber es ist definitiv leerer in den Straßen und also zum Beispiel mein Besuch beim Optiker, ich war der einzige Kunde in dem Laden. Mhm. Der Sehtest wurde sozusagen mit eingehaltenem 2 Meter Abstand eingehalten und desinfiziert vorher und nachher. Also das war schon unter Bedingungen, wo ich sagen kann, die waren jetzt sozusagen abgesichert. Mhm. Und ich habe auch darüber reagiert, dass sozusagen kein anderer Kunde in dem Geschäft war, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass der Optiker das jetzt mit Absicht so, dass er seine Untersuchungstermine so über den Tag verteilt einbucht, dass es sozusagen zu keinen Kontaktpunkten kommt. Aber ich würde schon sagen, dass man sozusagen, also dass jeder Geschäftsführer schon darauf Wert legt, sein Geschäft so anzupassen, dass es zu so wenig Kontaktmöglichkeiten wie möglich kommt. Aber man sieht natürlich, man sieht Leute, die im Park sitzen, aber ich fand das schon, also dass der Abstand zwischen den Menschen auf jeden Fall größer ist, als er früher war. Und das fand ich aber auch schon früher, vor Jahren, wenn man an einer schwedischen Badestelle in Småland auf dem Handtuch sitzt, dann kommen nur die deutschen Touristen extra nach und setzen sich direkt daneben, weil einfach sozusagen die gefühlte Distanz, also in Deutschland ist einfach nicht so viel Platz, da muss man sich 1 Meter vom nächsten wegsetzen. In Schweden kann man sich 10 Meter wegsetzen und es ist sozusagen, der Badeplatz gibt es her sozusagen.
Womit wir gleich eine kleine Handreichung für deutsche Touristen haben. Falls Sie mal wieder nach Schweden reisen dürfen und wollen, dann es ist genug Platz für alle. Man kann sich auch 3 Meter weglegen.
Genau. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch Untersuchungen, dass man an Stränden den Handtuchabstand von Touristen gemessen hat. Und wenn ich mich da richtig erinnere, so war der italienische Handtuchabstand der geringste. Mhm. Und die skandinavischen Länder hatten den weit entfernten Abstand.
Das ist jetzt sehr auf schön. Corona. Ja. Corona alles natürlich. Das ist,
aber da. Ich weiß auch nicht, wie ernst zu nehmen diese Studie ist. Ich weiß nicht genau, wo sie veröffentlicht wurde, aber auf jeden Fall kann man das sozusagen so als Anekdote sich vor Augen führen, dass sozusagen man hat gesellschaftlich eine größere Distanz und man grüßt sich nicht mehr mit Handschlag, man hat, also was noch selten vorkommt im Stadtbild, und das denke ich ist auch ein Unterschied zu Deutschland, wo ja alle fleißig Mundschutz genäht haben, es sind sehr wenig Leute, die einen Mundschutz tragen, die man sieht im Stadtbild mit Mundschutz, die sind meist asiatischer Herkunft, würde ich jetzt einfach mal so, das ist jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck.
War bei uns genauso. Bis vor 2 Wochen war das genau auch mein Eindruck. Und inzwischen zieht es ja einfach an. Und
Ja, und da bin ich mal gespannt, also ob das jetzt sozusagen auch noch nach Skandinavien überschwappt oder ob wir sozusagen das nicht einführen.
Es gibt aber tatsächlich sehr schöne Masken, und bei manchen Menschen wie mir ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn sie ihr Gesicht mal ein paar Minuten hinter der Maske verstecken. Da freuen sich die anderen. Du hast gerade gesagt, wegen der Schulen. Das interessiert mich noch, dass die Kindertagesstätten und die Grundschulen sozusagen oder die kleineren, jüngeren Jahrgänge noch geöffnet sind. In Deutschland ist alles zu und wird jetzt aber gerade dann vorbereitet, dass aber die älteren Jahrgänge wieder in die Schule gehen sollen. Also entweder aufs Gymnasium übertreten oder eben die in den Abschlussklassen sind, heißt Abitur, mittlere Reife und sonstiges. Und da gibt es große Diskussionen, aber man sagt, denen könnte man am meisten noch zutrauen, dass sie dieses Social Distancing einhalten, wenn man es den Kleinen nicht zutraut. Weißt du, warum das in Schweden genau andersherum gehandhabt
wird? Also ich denke, also eine Erklärung, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass man hat sozusagen die Möglichkeit an Gymnasien und Universitäten das Studium über Skype und sozusagen Eigenarbeit viel mehr zu ermöglichen, dass ein Gymnasiast in der Lage ist, das Kapitel selber zu erarbeiten und dann über Skype das zu referieren zum Beispiel. Das kann man ja sozusagen von einem Grundschüler oder einem Kita-Kind weniger erwarten. Sodass man sozusagen gesagt hat, okay, man kann den Unterricht weiterführen, aber unter anderen Bedingungen. Das andere ist, würde ich denken, dass sozusagen, dass man gesehen hat, dass sozusagen ja Kinder, Kleinkinder und junge Menschen, die gesund sind, nicht zur Risikogruppe gehören und dass es sozusagen eigentlich keine Gefahr gibt, wenn die sich trotzdem treffen und dass man sozusagen für die psychische und physische Entwicklung des Kindes sozusagen gesagt hat,
und der
dass
Eltern.
Es besser ist, genau, dass es besser ist, dass das Kind in die Schule geht, sich da mit anderen trifft, die Eltern weiterhin zu ihrer Arbeit gehen können, beziehungsweise Homeoffice unter leichteren Möglichkeiten machen können, weil wenn man seinen 5-Jährigen zu Hause hat und dann vernünftig am Computer was arbeiten soll, das ist schwierig. So.
Ja.
Sodass man sozusagen die Entscheidung zum einen, weil sie nicht der Risikogruppe angehören, und zum anderen des Kindes also fürs Kind
ja.
sozusagen. Und bisher, und man hat natürlich dann im Gegensatz gesagt, okay, wir müssen aber dafür die Risikogruppen extrem schützen. Und das sind unsere Älteren und unsere, die bestimmte Vorerkrankungen haben und wo man gesehen hat, die haben höheres Risiko zu sterben oder schlimm krank zu erkranken.
Okay, also das heißt, auch da ist dann sozusagen das Gebot oder der Vorschlag, dann die Großeltern vielleicht mal eine Zeit lang nicht zu sehen? Oder?
Genau, das ja. ist sozusagen, das war ganz groß in den Medien, auch jetzt über Ostern und die Feiertage, fahr nicht zu deinen Großeltern, bleib zu Hause, fahr nicht in, also viele Schweden haben ja sozusagen ein Sommerhaus in einem anderen Land oder also in einem, nicht Land, aber in einem ja. anderen
Bezirk
oder ja. so. Ja. Und das wurde groß gesagt, fahrt da nicht hin, belastet nicht, wenn ihr krank werdet, ihr dürft nicht die anderen Krankenhäuser, die nicht euren Heimatort sozusagen entsprechend belasten. Besucht nicht eure Großeltern, redet über Skype oder, also das war schon sehr groß sozusagen. Okay. Und es wurde einem sozusagen auch, man würde ein schlechtes, also ich bin selber auch nicht zu meiner Familie gefahren und habe da Ostern gefeiert. Wir haben das Ganze gecancelt dieses Jahr und ich glaube, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mich jetzt in den Zug setze und meine Familie besuche. So, also zumindest hat die Auswirkungen auf mich und meine Familie gehabt.
Du hast gerade, weil du jetzt zweimal Skype angesprochen ja. hast, ist Schweden digital so weit oder so viel weiterentwickelt als Deutschland? Also in Deutschland gibt es immer wieder die Probleme, das ist, hier entdecken gerade alle Homeoffice neu und ja. sowas in den letzten 3 Wochen. Plötzlich waren Dinge möglich, die 20 Jahre nicht funktioniert haben, eben das, ja. dass die Menschen von zu Hause aus arbeiten können, wenn sie vornehmlich am Computer arbeiten und sowas. Aber man merkt ja. auch immer wieder, dass es natürlich auch in vielen Familien, aber auch in Schulen oft gar nicht, dass die technische Ausstattung geht, um dieses Homeschooling wirklich ja. durchzuziehen. Ist Schweden da so sehr viel weiter? Ist es selbstverständlich in Schweden?
Also,
oder ist es auch zu pauschal jetzt?
Ich gehe jetzt auch wieder nur von meinem eigenen Eindruck aus, aber ich würde sagen, dass Schweden sehr modern ist, was sozusagen Computertechnik und sozusagen Internetvernetzung angeht. Und dass man ja auch, du musst dir vorstellen, in Nordschweden wohnt man so weit voneinander entfernt, da muss man irgendwie eine Internetverbindung haben, um, also ich weiß es aus dem Ich habe mal einen Kurs gemacht, der handelte darum, wie kann man sozusagen Patienten versorgen, die 200 Kilometer weg von der Praxis wohnen, die wirklich nur in seltensten Fällen zum Arzt kommen können. Und da ist sozusagen, zum einen haben die Internet zum Großteil und zum anderen kann man dann zum Beispiel, also man war schon früh dabei, also dass man seinen Psychologen übers Internet getroffen hat und nicht live. Oder dass man sozusagen, dass der Herzspezialist im Krankenhaus in der nächsten Universitätsstadt über einen Roboter den Ultraschall steuern konnte, der in einem kleineren Krankenhaus vernetzt war. Also so, dass man, das ist schon sehr Hightech und auch sozusagen man ist es sozusagen gewöhnt, es ist sozusagen willkommen, dass man auch schon vorher viel zu Hause gearbeitet hat und dass man viele Sachen über seinen Computer zu Hause erledigen konnte.
Okay.
Sodass ich schon, ich glaube, ich weiß es, ich kann es nicht sagen, weil ich denke, dass Deutschland auch sehr entwickelt ist im Gegensatz zu anderen Ländern, aber vielleicht, dass Skandinavien da vielleicht oder Schweden ein bisschen moderner ist noch. Aber ist auch jetzt nur eine Vermutung.
Ja. Es gibt an diesem Kurs natürlich auch innerhalb des Landes Kritik. Es gibt auch die in Deutschland, die drauf gucken oder im Rest der Welt, die drauf gucken und sagen, ja, aber schaut euch mal die Zahlen an.
Ja.
Die Sterbezahlen pro Kopf ja. der Bevölkerung und so weiter seien immens höher als als in anderen Ländern, als wie zum Beispiel auch in Norwegen oder in Finnland, in Nachbarstaaten. Wie sehr wird diese Kritik wahrgenommen? Auch wieder dieser Artikel, den wir da hatten, wo die Autorin, glaube ich, sagt, dass die Schweden hätten nach Jahrhunderten ohne Krieg und sonstigen Problemen die Fähigkeit verloren, auf eine wirkliche Gefahr aufmerksam zu werden und die bewusst als solche Gefahr wahrzunehmen.
Ja, also ich würde sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man die Gefahr nicht wahrnimmt und dass man sich dessen nicht bewusst ist, was Corona bedeutet. Und ich glaube, man ist geschockt, was in Wuhan oder in Norditalien oder Spanien oder jetzt auch in den USA passiert. Ich würde sagen, was unglücklich war für Schweden, war, dass sozusagen es in der Stockholmer Region zur Ansteckung und Ausbreitung in Altersheimen gekommen ist. Mhm. Und dass sozusagen dass es auch eine hohe alte Bevölkerung gibt. Also wenn man sich sozusagen die Demografie von Schweden anguckt, dann gibt es viele 80- bis 90-Jährige, die noch sozusagen selbstständig leben. Mhm. Und dass aber leider unglücklicherweise viele Altenheime sich angesteckt haben und Corona sozusagen da in sich ausgebreitet hat und dass die dann leider auch verstorben sind. Also dass das sozusagen, damit, das wird sozusagen auch als Erklärung gegeben, weshalb die Todeszahl sozusagen per capita sozusagen relativ hoch ist. Mhm. Andererseits ist es trotzdem so, wenn ich das jetzt so interpretiere, würde ich sagen, dass Schweden ja, also was man sagen kann, ist, dass zum Beispiel Norwegen eine vorbildliche Altenversorgung hat. Die haben kleinere Altersheime, die haben eine bessere Betreuung. Also ich weiß es nicht selber persönlich, aber was man so gehört hat, und man sagt jetzt auch in der Politik hier in Schweden, dass man da wirklich nochmal drüber nachdenken sollte, wie funktionieren unsere Altersheime, wie gut ist das Personal ausgebildet, hätte man mehr Personal testen müssen auf Corona, weil man ja sozusagen vielleicht schon ansteckend sein kann, bevor man überhaupt Symptome hat, wie es sozusagen dazu gekommen. Also da wird drüber reflektiert und da wird auch, sobald man da mehr weiß, auch werden die Maßnahmen, denke ich, auch verbessert.
Ich will dir nicht mehr zu viel deiner Zeit klauen, aber du bringst mir jetzt natürlich nochmal auf einen Punkt, und zwar das Gesundheitssystem muss ich dann natürlich mit einer Ärztin doch noch besprechen. Also aus meiner Sicht, eine sehr laienhafte ist, aber da denkt man sich immer, Schweden, Wohlfahrtsstaat, da muss das Gesundheitssystem hervorragend funktionieren. Wie siehst du das auf diese Krise vorbereitet? Musste da sehr viel nachjustiert werden? Muss immer noch nachjustiert werden? Wie ist es bei euch mit Intensivbetten und sonstigen Dingen? Wenn du jetzt gerade sagst, dass jetzt schon wieder drüber nachgedacht wird, dass man vielleicht ein paar Sachen anpassen muss, wie diese Altersheimstruktur und sowas.
Ja, also ich denke, als sozusagen Corona vor der Tür stand und sozusagen die ersten Fälle aus Norditalien nach Schweden kam, hatte man, glaube ich, Angst, weil man sozusagen, wenn man die Bestandaufnahme genommen hat, hatte man gedacht, oh Gott, wir haben viel zu wenig Intensivbetten. Wir brauchen sozusagen, wir müssen die Kapazitäten erweitern. Und man hat sozusagen das relativ schnell, also man hat irgendwie Messehallen zu Krankenhäusern umgeformt und man hat hier in Göteborg zum Beispiel große Militärzelte vom Krankenhaus aufgebaut, sodass man sich relativ schnell versucht hat, sich sozusagen den Anforderungen anzupassen. Und man hat ja bisher, Gott sei Dank, noch die Katastrophe sozusagen die Katastrophe ist ja noch nicht eingetreten und man das Krankenhaus, also das ist auf jeden Fall eine angestrengte Situation in den Intensivstationen und die Angestellten dort arbeiten unter schwerem Stress und auch unter besonderen Krisenverträgen. Also ich glaube, statt 40 Stunden die Woche muss man irgendwie 48 Stunden oder mehr arbeiten. Sodass es auf jeden Fall die machen da kein lockeres Leben, aber ja. Man hat sozusagen die Situation noch im Griff. Zumindest wird es so vermittelt. Und ich glaube, dass man sozusagen, also was sozusagen medial hier auch zu hören ist, ist, dass wir sozusagen uns unter der Kurve halten und dass es irgendwie eine gute Prognose hat. Aber dass man halt auch trotzdem weiterhin ganz wichtig sich an die Empfehlungen und Richtlinien hält, um sozusagen nicht wieder eine größere Ansteckungszahl sozusagen zu riskieren. Und wahrscheinlich auch, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich auch. Das ist vollkommen cool, weil mir passiert das ständig. Ich glaube, du hattest es schon zu einem Ende gebracht eigentlich.
Ich würde schon sagen, dass das Gesundheitswesen sich gut vorbereitet hat und dass man sozusagen durch Schutzmaßnahmen auch wirklich die Zahlen, die zwar, finde ich, also trotz allem zu respektieren sind und auch zu befürchten sind, aber man hat es trotzdem, denke ich, bisher noch ganz gut im Griff. Und man, weil ja die Unsicherheit ist halt noch, wie wird sich das jetzt weiter auf ganz Schweden verteilen? Ist es sozusagen, Stockholm war ja immer die große Region, wo am meisten Fälle waren. Es ist jetzt noch die Unsicherheit, wie weit wird sich das jetzt noch nach Göteborg oder in andere Großstädte verbreiten. Aber ich denke, dass es eigentlich, wir sind auf dem richtigen Weg, hoffe ich zumindest.
Das hoffe ich auch, wünsche ich auch. Das wäre ein sehr schönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich stellen will. Und zwar wurde hier jetzt in Deutschland diese Diskussion nach den systemrelevanten Berufen geführt, die immer schon systemrelevant sind, aber auch immer schon schlecht bezahlt wird. Also es geht da um Putzkräfte in öffentlichen Einrichtungen, in Krankenhäusern. Es geht um Krankenhausangestellte, Krankenschwestern, Krankenpfleger. Es geht um Menschen in den Supermärkten, die dort arbeiten. Gibt es sowas in Schweden auch, so eine Diskussion, dass die vielleicht in einer neuen Normalität nach dieser Krise besser vergütet werden als bislang, oder ist es in Schweden, wird es nicht so als dramatisch wahrgenommen? Ich glaube, im Zusammenhang mit den Altenheimen gab es das auch.
Also gerade in Bezug auf die Altenheime wurde das diskutiert, weil ja sozusagen Altenpflegekräfte wahrscheinlich eher ich finde, sie hätten einen besseren sozialen Status verdient, weil die arbeiten wirklich hart und machen wirklich gute Arbeit, sodass ich hoffe, dass sozusagen Corona dazu beiträgt, dass Krankenschwestern, Altenpfleger und also diese Berufsgruppen sozusagen also einen Lift bekommen, wenn die Krise vorbei ist. Und ich glaube, dass das auch diskutiert wurde. Also es gab zum Beispiel eine sehr sinnvolle politische Maßnahme hier, fand ich. Es gibt in Schweden den sogenannten Karenztag, also der erste Tag, an dem du dich krank fühlst, muss dein Arbeitgeber nicht vergüten. Dieser Tag wurde dann komplett abgeschafft, dass wenn du sozusagen auch nur das kleinste Halskratzen spürst, dass du sozusagen mit gutem Gewissen zu Hause bleiben kannst, weil du schon Krankengeld bekommen kannst. Und ich glaube, solche kleinen Maßnahmen helfen dann schon, weil ich glaube, dass ein Altenpfleger schon darüber nachdenkt, ob ein Tag nicht zur Arbeit gehen schon auch das Portemonnaie belastet.
So. Okay.
Und ich hoffe aber, dass sozusagen diese Krise hilft, sozusagen soziale Berufe und Krankenhaus und also die Gruppen, die du halt jetzt auch genannt hast, dass die ihre Belohnung bekommen, die ihnen zusteht.
Es fehlt einem ein bisschen der Glaube, aber hoffen kann
Hoffen
man,
kann man's,
hoffen kann man auf jeden
ja.
Fall. Vielen, vielen Dank, Johanna, für diesen sehr interessanten Einblick in die schwedische Seele. Mir
Ja.
hat es Vergnügen bereitet. Ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr gelangweilt mit meinen Fragen.
Nein.
Wir machen hier am Freitag weiter. Dann hat mein Kollege Sebastian Böhm zu Gast Patrick Reimer, den Kapitän der Nürnberg Ice Tigers, der auf der Suche nach stillen Helden ist. Ich bedanke mich bei Johanna, wünsche dir noch einen
Danke auch.
schönen Tag und vielleicht hören
Ja,
wir uns dann
gleichfalls.
mal wieder.
Ja,
Ciao.
ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.